Ja, guten Morgen. Alle im Online-Meeting in Adelberg und auch hier, denen ich noch nicht die Hand geschüttelt habe. Wir wenden uns wieder Gottes Wort zu, und zwar wieder dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 1. Und ich beginne damit, indem ich nun einfach den Bibeltext vorlese. Markus 1, die Verse 29 bis 39. Markus 1, 29 bis 39. Wir werden still und hören auf Gottes Wort. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber darnieder. Und zugleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Und als es Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Soviel der Predigttext für heute. Den ersten Teil dieses Verses haben manche überschrieben mit ein ganz normaler Tag im Leben Jesu. In unserem Leben wäre es ein sehr, sehr unnormaler Tag, ein sehr wundersamer Tag. Er ist voll von lauter Wundern, Heilungswundern. Und auch für die anderen, die daran beteiligt waren, war das garantiert alles andere als gewöhnlich, sondern für viele ja ein Tag grenzenloser Freude, wenn einfach so viele von ihren Krankheiten und sogar Dämonen befreit wurden. Aber dieser Bericht steht damit ja nicht alleine. Ich habe das letztes Mal ein bisschen vergessen oder auch übersehen, irgendwo die gröbere Einteilung zu machen. Denn von Markus 1, 21, der letzte Text, letztes Mal, bis 2, 12, gibt uns Markus einfach eine Ansammlung von Heilungsberichten von insgesamt vier. Ich zähle nämlich das, was ich gerade vorgelesen habe, als einen Bericht. Vier Heilungsberichte, die Markus uns hier einfach am Anfang, wie gesagt, er stellt uns den Herrn vor, die uns Markus hier am Anfang gibt, um uns einen Eindruck zu geben von dem, was auch die Menschen damals für einen Eindruck hatten von diesem Lehrer, der auf einmal dort aufkreuzte in Galiläa. Und eben nicht nur lehrte, sondern gleichzeitig tausenden Menschen ihre Lasten, eben in Form von Krankheiten, von den Schultern nahm. Und diese vier Texte haben ein paar Gemeinsamkeiten. Das eine ist, dass sie alle eine große öffentliche Reaktion nach sich ziehen. Der Text vom letzten Mal endet damit in 1,28. Und das Gericht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. In unserem Text lesen wir auch, wie alle zu ihm strömen. Dann im nächsten, Markus 1, 40 bis 45, wo ein Aussätziger geheilt wird. Dort ist es dann sogar so, dass die Bekanntheit so überhand nimmt, dass er in keine Stadt mehr gehen kann. Und am Ende, Markus 2, 12, heißt es, und er stand sogleich auf, also das der Geheilte, nahm seine Liegematte und ging vor allen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, So etwas haben wir noch nie gesehen. Starke öffentliche Reaktion. Und natürlich freudige, Gott preisende Reaktionen, weil er so große Wundertaten tat. Aber das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit dieser vier Texte. Natürlich, in jedem passieren Wunder noch. Aber es wird auch in jedem dieser vier Abschnitte betont, dass diese Wunder kein Selbstzweck waren. In jedem ist eine Anmerkung, die uns zeigt, es geht nicht nur um das Wunder an und für sich, es geht um mehr. Nämlich letztlich um die Verkündigung. Um das, was Jesus ist, was er sagt und dass es dafür zur Bestätigung dient. Im Text vom letzten Mal hatte ich schon darauf verwiesen, dass eben die Volksmenge selbst diesen Zusammenhang herstellt. In Vers 27, nicht nur was ist das, sondern auch was ist das für eine neue Lehre. Also Sie merken, es ist ja ein Zusammenhang. In unserem Text, darauf gehen wir noch mehr ein, sehen wir es daran, dass er zwar heilt, aber dann sich zurückzieht und die Leute wollen mehr Heilungen und er sagt, nö. Ich ziehe jetzt weiter rum, denn ich bin zum Predigen gekommen. Ich muss weiter lehren. Dann im nächsten Abschnitt mit dem Aussätzigen, dort sagt er zu dem Aussätzigen, geh jetzt hin zu den Priestern und zeig dich ihnen zum Zeugnis. Es hat wieder einen Zeugnischarakter, dieses Wunder. Und beim letzten ist es am alleroffensichtlichsten, dort kommt dieser Gelähmte vor ihn. Und Jesus sagt nicht, sei geheilt, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann fragen die Menschen oder vor allem die Pharisäer in sich, was ist das für eine Lästerung, wie kann er das sagen? Und Jesus sagt, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, und dann tut er das Wunder als Bestätigung. Das nur zur Einordnung des Textes. Und dem wir uns nun zuwenden. Das ist der Kontext. Markus gibt uns mehrere Wunderberichte. Und nochmal aber, bevor wir jetzt uns der Vers-für-Vers-Auslegung zuwenden, lag mir am Herzen, auch noch ein paar Sachen zum Thema Wunder zu sagen. Vor allem Heilungswunder. Wir lesen hier so viel davon. Die Menschen damals waren begeistert. Vielleicht sind wir begeistert davon. Aber es wirft ja doch ein paar Fragen auf die ich möglichst kurz eingehen möchte. Nämlich erstens die Frage, ja, was habe ich denn heute von Jesus in dieser Form zu erwarten? Heilt Jesus denn heute noch? Habe ich auch so etwas zu erwarten? Nun, diese Frage, heilt Jesus heute noch, möchte ich in drei Einzelfragen aufgliedern. Zuerst, kann Jesus heute noch heilen? Ja, definitiv. Kann er. Will Jesus heute noch heilen? Und da würde ich antworten, unter Umständen. Ja, wird Jesus heute noch heilen? Unter Umständen, ja. Warum unter Umständen? Nur um ein paar Dinge, um das recht einzuordnen. Wie gesagt, alles, es wird überall betont, es hatte Zeichencharakter. Es ging nicht nur um die Heilung, es sollte seine Lehre und ihn selbst beglaubigen, bestätigen. Es ging nicht nur darum, dass diese Menschen jetzt von Krankheiten geheilt wurden. Wir müssen nämlich ganz klar anerkennen, trotz Errettung bleibt diese Schöpfung unter dem Fluch des Sündenfalls und damit auch unsere Leiber, bis wir sterben. Denn allein mit dem Sündenfall kam Krankheit und Tod in die Welt. Und jeder von uns wird zustimmen, wenn ich sage, jeder Gläubige muss sterben. Und genauso ist es auch nicht Gottes Wille von uns, so wie es nicht sein Wille ist, von uns die Last des Todes zu nehmen, ist es auch nicht sein Wille, von uns die Last der Krankheit zu nehmen. Warum? Gott will, dass wir im Glauben und nicht im Schauen leben. Dann Gott wirkt auch durch Krankheit und Leid seinen guten Willen. Und doch, ja, Gott, heilt Gott auch heute unter Umständen? Ja, jeder Gläubige hat das Vorrecht, dennoch, wenn er krank ist, Gott zu bitten, darf auch darauf hoffen, erhört zu werden, aber wir haben da eben keine Sicherheit. Und doch wissen wir, dass Gottes guter Wille geschieht und was er tut, letztlich zum Besten dient. Heilt Jesus heute noch? Aber dann noch die ganz andere Frage, gibt es heute noch Menschen mit der Heilungsgabe? Und die kann mit einem klaren Nein beantwortet werden. Die Wunder dienten zur Beglaubigung der Lehre von Jesus oder den Aposteln. Heute gibt es keine Apostel, sondern die Bibel ist abgeschlossen. Es gibt nichts mehr zu beglaubigen. Das hier dient zum Beglaubigen. Es braucht diese Wunder nicht mehr. Wenn der Herr jemanden heilen will, kann er das auch selbst tun und braucht keine Heiler dafür. Und dementsprechend beobachten wir auch, dass es einfach keine mehr gibt. Und dafür ist jetzt unser Text gut, denn wir können sehen, wenn wir uns das etwas anschauen, dass wir heute keinen Heiler finden werden, der so heilt, wie Jesus es tat. Und damit ist die Frage eigentlich schon geklärt. Und ich möchte ein paar Punkte dazu nennen. Erstens, wenn Jesus heilte, waren es schwere Krankheiten. Wir schauen in unseren Text. Nun, das Erste, wovon wir lesen, ist Fieber. Das klingt jetzt so, ja, nicht ganz so schlimm. Aber Fieber war im Altertum eine weitaus größere Nummer als heute. Daran sind oft Menschen gestorben. Auch Gerhard Meyer kommentiert es in seinem Kommentar, das Fieber, von dem Vers 30 spricht, ist nicht nur ein Temperaturanstieg, wie wir ihn so häufig bei Grippe oder Erkältung erleben, vielmehr handelt es sich um jenes hohe Fieber, das im Altertum oft tödlich verlief. Zitat Ende. Und danach kommen ja auch noch lauter Gelähmte und Aussätzige, und dass da sonst keine Hoffnung war, ist klar. Also er heilte schwere Krankheiten. Zweitens, die Heilung geschah sofort. Und das sehen wir hier auch sehr gut. Jesus richtet die Schwiegermutter von Petrus auf und sie kann sofort bedienen. Kein großer Heilungsprozess. Daran sehen wir auch drittens, die Heilung geschah vollständig. Nicht in Teilen, ich kann ein bisschen besser sehen, sondern vollständig. Sie geschah meist öffentlich, also nicht irgendwo in irgendeinem Hinterzimmer, von dem man dann von der Kanzel nur berichten kann. Er heilte alle und niemand wurde enttäuscht. Wir lesen hier nicht von zahlreichen, die enttäuscht nach Hause gingen, so wie das bei Heilungsgottesdiensten ist, sondern alle freuten sich, weil alle geheilt wurden. Das könnte man gerade bei diesem Text einwenden. In Vers 34 steht nämlich, und er heilte viele. Was machen wir jetzt damit? Nun, dieses viele soll nicht heißen, er heilte viele und andere nicht, sondern es waren einfach viele. Er heilte viele, die an mancherlei Krankheit litten, und trieb viele Dämonen aus. Es ging einfach darum, das war eine Menge von Leuten, nicht nur fünf oder so. Und die endgültige Beglaubigung für das, was ich sage, könnt ihr in der Parallelstelle in Matthäus finden. Denn dort heißt es bei der gleichen Begebenheit, er heilte alle. Ja. Er heilte alle und zuletzt, sie waren unbestreitbar, selbst für die größten Zweifler. Und wenn sich jemand fragt, ob ein Heiler echt ist, zeig mir einen, auf den das zutrifft, und dann können wir diskutieren. Ich sage dir, du wirst ihn nicht finden. Ich wollte ein bisschen darauf eingehen, weil es manchmal ja doch noch Thema ist, immer wieder. Und um da ein bisschen einfach was hieraus abzuleiten ist, dazu weiterzugeben. Ich möchte aber nicht, ja, also das war ein kurzer Exkurs zum Anfang, damit wir uns danach dem Hauptthema widmen können. Ich möchte aber nicht mit dieser Negativbetrachtung von Dingen enden, die wir nicht gutheißen können. Ich möchte auch einfach darauf hinweisen, Jesus konnte diese Wunder wirklich tun. Und das ist begeisternd, das ist toll. Er konnte wirklich Blinde und Aussätzige heilen. Und das ist wunderbar. Aber, wie gesagt, er hat nicht nur das getan. Und er tut es heute nicht bei jedem von uns, aber er will mehr schenken. Er wollte damals mehr schenken und er wollte heute mehr schenken. Aber dass er diese Wunder tat, zeigt uns auch zwei Dinge über ihn. Erstens, er hat wirklich die Macht, den Fluch für uns aufzuheben. Er hat die Macht, den Teufel zu besiegen. Und er hat die Macht, ja, die Auswirkungen des Sündenfalls wirklich umzukehren, nämlich Krankheit. Das heißt, er kann uns wirklich einen vollkommenen Himmel anbieten. Und es zeigt uns auch, dass er es gut mit uns meint. Jesus kam und tat Wunder zur Bestätigung. Und er hat nicht einfach nochmal das Meer geteilt. Er hat Wunder getan, die den Menschen halfen, weil er Mitleid mit ihnen hatte. Er freute sich, den Menschen zu helfen. Und doch wissen wir, das war nicht, das sagt er auch in diesem Text, das war nicht sein Hauptziel, denn er wusste selbst, wenn er jetzt jemanden heilt, wird er trotzdem wieder krank und irgendwann sterben. Das war nicht der Grund, wofür er kam. Jesus wollte ewig heilen. Jesus wollte uns nicht nur kurzfristig von Krankheit befreien, Jesus wollte uns ewig vor der Hölle und vor dem Zorn Gottes befreien. Und deshalb hat er sich nicht nur mit dem Heilen aufgehalten und sich der Verkündigung zugewandt, weil er uns weit mehr schenken wollte, nämlich ewige Erlösung von all diesem. Aber dafür hat es ihm nicht gereicht, die Menschen einmal zu berühren oder ein Wort zu sprechen. Dafür musste er selbst am Kreuz sterben. Und das war das viel größere Wunder, das Jesus tat. Und das ist auch ein viel größeres Wunder, wenn heute ein Mensch wirklich diese Vergebung seiner Schuld und die Versöhnung mit Gott empfängt. Das sind die wirklich größeren Wunder. Und um in Ewigkeit von jeglichem Leid und Tod und Sünde und Krankheit befreit zu werden. Das ist das große Wunder, das Jesus tun wollte. Oder die großen Wunder, die Jesus heute noch tun will. Dementsprechend heißt es in einem Lied: Wunder sind mir kein Problem, seit ich das Wunder sah, wie Gott mir meine Schuld vergab am Kreuz auf Golgatha. Und ich hoffe, jeder von uns kann wirklich das Wunder darin sehen, kann wirklich sehen, dass es ein Wunder ist, eine große Sache. Und ich hoffe, jeder kann das auch von sich selbst schon bezeugen, dass er eben seine Schuld vor Gott eingestanden hat und auf Christus vertraut hat und nun bekennen kann, ja, meine Schuld ist mir vergeben, weil Christus für mich am Kreuz starb. Das ist das weit größere Wunder. Wunder. Das waren Dinge, die ich das waren Dinge, die mir auch am Herzen liegen zu dem Hauptpunkt, den ich eigentlich heute hatte und habe dafür jetzt schon 17 Minuten verbraucht. Aber überschrieben habe ich den Text dann eigentlich mit was anderem. Aber ich wollte einfach diese Dinge auch ansprechen. Womit habe ich es überschrieben? Diesen Text mit der Überschrift: Der Knecht Gottes und seine Prioritäten. Und jetzt wird's, ja, das war auch praktisch. Jetzt wird es nochmal auf eine andere Weise praktisch. Denn wir sehen hier nicht nur Christus, wie er große Dinge tut, über die wir nur staunen können, sondern wir sehen ja auch große Dinge, die Christus tut, in denen er uns ein Vorbild ist. Ich hatte schon mal gesagt, das Markus-Evangelium stellt uns Christus besonders als Knecht vor, den Knecht Gottes. Und in unserem Abschnitt sehen wir etwas, ja, wo er was ihn eben als Knecht Gottes auszeichnet, als vollkommenen Knecht, nämlich seine Prioritäten. Wir gehen mal langsam den Text durch und dann werdet ihr merken, was ich meine. Nun, wir haben zuerst die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Ich zähle das mit dem anderen zusammen, weil ich es so als Auftakt für die große Welle von Heilungen sehe, die dann kamen. Auch hierzu nur zwei Beobachtungen. Erstmal interessant, der scheinbare Urpapst hatte eine Schwiegermutter. Wenn er eine Schwiegermutter hatte, dann hatte er auch eine Frau, sonst ist hier irgendetwas komisch. Und das bestätigt sich auch weiter hinten nochmal in der Bibel. Zweitens, wenn Jesus jemand heilt, geistlich oder physisch, ist die einzig richtige Reaktion aufzustehen und ihm zu dienen. Das ist auch diese schöne Illustration hier an der Schwiegermutter des Petrus. Dann sehen wir aber, es wahrscheinlich mehr die Dämonenaustreibung löst eine große Welle aus, denn diese Heilung werden nicht viele mitbekommen haben. Die Menschen kommen abends, als es dunkel geworden ist. Warum? Weil es der Sabbat war. Und erst dann durften sie ihre Kranken zu Jesus tragen. Deshalb kommen sie nach Sonnenuntergang, entsprechend den Sabbatvorschriften. Und dann sehen wir eben, wie viele kommen und viele geheilt werden. Und ich hatte schon gesagt, dieses viele heißt nicht, dass manche enttäuscht blieben, sondern dass es einfach viele waren. Aber dann, irgendwann wird es eben dann doch zu spät oder alle sind geheilt und alle gehen zu Bett. Und dann geht es in Vers 35 weiter. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und dann, ja, suchen ihn die Leute, aber sie finden ihn nicht. Er geht extra hinaus, versteckt sich, die Menschen verstehen es nicht, die Jünger verstehen es nicht. Warum tat er das? Nun, weil er scheinbar andere Prioritäten hatte als sie. Und darauf möchte ich nun, ja, das denke ich ist das Vorbild, das wir hier auch sehen und das, was auch hier einem auffällt irgendwie bei diesem Text und worüber wir nun die restliche Zeit verbringen wollen. Jesus hatte Prioritäten in seinem Leben als Knecht Gottes und das oftmals andere als wir. Und zwar möchte ich drei Stück behandeln, also drei Punkte haben wir. Die erste Priorität, also nicht die oberste, aber die erste, die wir betrachten, war Nächstenliebe. Dann Gebet und dann Verkündigung. Nächstenliebe, Gebet, Verkündigung. Nun, wie komme ich jetzt auf Nächstenliebe? Nun, das Wort kommt hier nicht vor, aber der Duden definiert Nächstenliebe als innere Einstellung, aus der heraus jemand bereit ist, seinen Mitmenschen zu helfen und für sie Opfer zu bringen. Und das sehen wir hier definitiv. Wir sehen hier, wie er seinen Mitmenschen hilft, aber auch wie er Opfer für sie bringt. Ja? Man wird erst hellhörig, als er eben nicht mehr kommt zu heilen. Aber wir sehen dennoch auch, wie er bereit ist, viel zu opfern, um Menschen zu heilen. Er sitzt, ich meine, stellt euch das vor, er saß dort bei Petrus mit Jüngern und Petrus Familie und dann kommen lauter Leute aus der ganzen Stadt und wir sehen hier in keiner Form, wie Jesus sagt, jetzt ist langsam gut, wir haben hier einen gemütlichen Abend, kommt morgen wieder. Nein, Jesus ist bereit, sein persönliches Wohlbefinden, seine Freizeit zurückzustellen, um anderen zu helfen und auch seinen Schlaf. Und darum sehen wir darin die erste Priorität. Und weiter hinten sehen wir das noch öfter. Wir sehen dann auch, wie es sogar heißt, sie hat nicht mal Zeit zu essen, weil so viele kamen. Und das ist das Erste, worin uns Jesus hier ein Vorbild ist. Er ist da für andere. Er ist bereit, sich zurückzustellen für andere. Warum? Warum ist er uns damit ein Vorbild als Knecht Gottes? Weil ein Diener Gottes immer auch zwangsläufig ein Diener der Menschen ist. Weil wir den Menschen für Gott dienen sollen. Wir können auch darauf anwenden, was es in Matthäus 25, 40 heißt, was der Herr Jesus dann sagt, bei diesem Gericht über die Schafe und die Böcke. Wahrlich, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ja, das ist eine andere Situation, aber es gilt auch jetzt. Wer heute einem dieser seiner geringsten Brüder, das meint in diesem Fall dann die Gläubigen, aber an anderen Stellen wird es auch auf andere Menschen ausgeweitet, tut, das hat er für Gott getan. Dementsprechend heißt es auch dann in Galater 6,10, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Galater 6,10. An allen, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Die eine Priorität im Leben eines Knechtes Gottes. Und wie sieht es damit nun, so sieht es bei Jesus aus, wie sieht es damit bei dir aus? Fragen wir uns jeder selbst. Mir hat mal einer gesagt, einer, der nicht im Glauben ist, ja, er ist auch dafür, anderen zu helfen. Sobald man eben für sich gesorgt hat, kann man gern von dem Übrigen etwas abgeben. Und das war sehr ehrlich, denn so denken viele, aber das würde nicht jeder so offen sagen, vor allem nicht, wenn er Christ ist. Denn wir erkennen darin schon, darin ist keine Opferbereitschaft. Das ist nur das Übrige. Aber das Übrige ist nicht das, was wir Gott opfern sollen. Die Frage ist, sind wir bereit, auch Opfer zu bringen? Denn zu dem Statement von gerade würde der Herr möglicherweise antworten, tun nicht auch die Zöllner und Sünder das Gleiche? Ja, vom Übrigen kann jeder geben. Aber sind wir bereit, wie Jesus wirklich Opfer zu bringen? Nicht nur im Finanziellen oder so, sondern auch wirklich an Wohlbefinden, an Zeit, an Ruhe, an all den Dingen, die uns sonst so wichtig sind. Sind wir bereit, Opfer zu bringen? Nein, es geht nicht darum, dass man immer alles tun muss, worum man irgendwann gebeten wird. Darauf kommen wir später noch. Es geht auch nicht darum, dass man nie wieder Ruhe haben darf. Aber nehmen wir uns Jesus zum Vorbild. Er hat definitiv Barmherzigkeit alle Zeit über Wohlannehmlichkeit gestellt. Bin ich bereit, Opfer zu bringen? Sich zurückzulehnen, sich auszuruhen, die Gedanken und alles, was man so tut, um sich kreisen zu lassen, um die eigenen Hobbys, das eigene Häuschen, das Auto, sonst was, um sich kreisen zu lassen, das ist bei einem König in Ordnung, aber bei einem Knechten ist es schlicht und ergreifend Arbeitsverweigerung. Barmherzigkeit ist darum notwendigerweise eine Priorität im Leben eines Gottesknechtes und damit auch vorbildlicherweise im Leben Jesu, wie wir hier sehen. Aber wir sehen eben auch, es ist nicht die höchste Priorität. Und das ist ja der Punkt, wo man dann vielleicht aufschreckt beim Lesen oder so ähnlich. Ja? Wenn es dann in Vers 35 eben heißt, am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Ja, also morgens suchen ihn die Leute, er ist einfach nicht mehr da. Er ist erstens extra aufgestanden, bevor die anderen aufstehen und versteckt sich dann auch noch vor denen, die seine Hilfe suchen. Ja, was soll das denn? Was werden die Leute sich gedacht haben? Vielleicht haben sie jetzt aus dem anderen Dorf einen Lahmen bis dorthin getragen und dann ist er nicht mehr da, sondern versteckt sich. Was soll das? Werden die Leute sich gefragt haben? Und wir müssen schlussfolgern, das persönliche Gebet war für Jesus tatsächlich noch höher priorisiert. Noch höher. Nicht falsch verstehen. Nicht, dass er jetzt irgendwie kühl gesagt hat, okay, tschüss, ich gehe jetzt beten. Einfach dann doch wieder sich vor die anderen gestellt hat. Er war erstmal bereit, abends ewig lang wach zu bleiben, um den Leuten zu helfen. Und er ist noch extra viel aufgestanden zum Beten, um dann später doch wieder für andere da sein zu können. Aber irgendwo war der Punkt gekommen, wo er sagen musste, nein, jetzt ist Gebetszeit. Und die war für ihn indiskutabel. Die musste sein. Er hat viel Zeit geopfert, um anderen zu helfen, aber diese Zeit durfte nicht geopfert werden. Wir sehen das an mehreren Stellen im Leben Jesu. Im Markus-Evangelium wird es nochmal deutlich, in Markus 6, 46. Dort hat er einen langen, anstrengenden Tag, wo es davor schon hieß, er hatte keine Zeit zu essen. Er hat seine Jünger schon weggeschickt, dass die sich ausruhen sollen. Und dann, als er endlich die gesamte Menge versorgt hatte, lesen wir in Markus 6, 46. Und zugleich nötigte er seine Jünger, das 45, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Das musste sein, das ging nicht anders. Am interessantesten ist es bei Lukas. Lukas sagt uns das ganz oft fast beiläufig. Darauf muss man mal achten. Ich habe hier jetzt mir 5 Stellen rausgeschrieben. Ich schlage kurz Lukas 9, 18 auf. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren, und er fragte sie und sprach. Also das überliest man fast schon beim Lesen, aber immer wieder, als er gerade für sich allein gebetet hat. Immer wieder. Das persönliche Gebet war hoch priorisiert im Leben Jesu. Und die Frage ist nun, warum? Warum kann man sogar in manchen Situationen den Dienst am nächsten aufschieben, um sich zurückzuziehen? Ja, das ist ja doch eine große Sache, um die es hier geht. Warum ist das so wichtig? Und die Antwort ist, ein Knecht braucht einfach Gebet. Ein Knecht Gottes kann nicht ohne Gebet. Denn wir erkennen an dieser Tugend des Herrn seine Abhängigkeit von Gott. Und das ist eben etwas, was einen Knecht kennzeichnet. Ihr wisst ja, dass Knecht eigentlich Sklave bedeutet. Ich gehe mal davon aus, das hat jeder schon mal gehört. Das wird in unseren Bibeln so ein bisschen zensiert, damit es nicht ganz so schlimm klingt. Aber ein Knecht ist eigentlich ein Sklave. Ein Leibeigener, einer, der jemandem gehört. Einer, der nicht selbst entscheidet, was er tut und lässt, der nicht seine Arbeit selbst aussucht, Ein Knecht ist ein Sklave und damit völlig abhängig. Er ist nicht autonom. Ein Knecht tut nicht, was er will. Er braucht die Anweisung seines Herrn. Ein Knecht ist auch mittellos. Ein Knecht hat nichts. Ein Knecht muss sich alles erbitten. Sei es sowohl für sich persönlich, als auch seine Arbeitsmittel. Ein Knecht hat nichts, womit er hat keinen Pflug selbst, womit er auf den Acker geht. Er muss alles von seinem Herrn bekommen. Und wenn er es noch nicht hat, muss er es erbitten. Und dementsprechend heißt es in Psalm 123, Vers 2, siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn. Der Knechte auf die Hand ihres Herrn. Wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin. So blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Und dieser Psalm, der 123. Psalm lehrt uns sehr Gutes über das Gebet. Sehr viel. Und in diesem Vers kommt eben heraus, wir sind im Gebet wie Knechte, eben wie Mittellose. Wir haben einfach nichts und wir können es uns auch nicht erzwingen von Gott. Wir müssen knien und bitten und warten, bis wir bekommen. Sonst haben wir keine Chance, irgendetwas zu bekommen. Das ist ein Knecht. Er hat nichts, er muss alles erbitten und ist darum völlig abhängig. Und genau so ist Christus als Knecht Gottes. Jesus betonte ständig seine Abhängigkeit vom Vater, besonders interessanterweise im Johannesevangelium, wo uns Jesus ja als Gott geschildert wird, geoffenbart wird. Gerade da sagt er dennoch immer wieder, Johannes 5, als Beispiel, ihr könnt, müsst aber nicht aufschlagen, Johannes 5, Vers 19 zum Beispiel, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Er sucht nicht seinen Willen, sondern den seines Herrn, dem er sich freiwillig als Sohn Gottes untergeordnet hat, und Knecht wurde. Er kann nichts mehr tun, außer was ihm eben von seinem Vater aufgetragen wird. Er ist abhängig. Und wenn ihr mal das Johannesevangelium lest, achtet mal darauf. In jedem Kapitel, mehrere Stellen. Ich meine in jedem, aber auf jeden Fall ständig. Jesus betonte seine Abhängigkeit. Und eben das trifft auch auf uns zu. Auch wir sind Knechte Gottes. Wir haben nichts und brauchen deshalb alles von ihm. Du hast nicht die Weisheit, um diesen oder sonst einen Tag richtig zu leben. Also musst du dir diese Weisheit erbeten. Du hast nicht mal das Recht, dein Leben los von Gott, auch nur heute selbst zu gestalten. Du musst um seine Weisheit, nach seiner Weisheit suchen und um sie bitten. Du hast weder die Kraft, noch den Mut, noch das Geschick, noch die Ausdauer, noch sonst etwas, um nach Gottes Willen zu leben. Darum musst du alles erbeten. Gebet beinhaltet und ist in sich, das habe ich jetzt in einem Buch auch gelesen, man liest ja manchmal von einer Gebetshaltung, die man durch den Tag haben sollte. Und das sollte man. Und dort wird es schön beschrieben als eine ständige Haltung der Abhängigkeit. Einfach mit dem ständigen Bewusstsein zu leben, ich brauche immer alles von Gott. Ich muss für alles beten, für jede Situation, für alles, was ich tue, damit ich es richtig mache, damit ich erkenne, was ich zu tun habe und damit ich auch gelingen habe. Willst du im Gebet wachsen, musst du mehr deine Abhängigkeit erkennen. Glaubst du wirklich, dass du von Gott abhängig bist und dass du ohne Gott nicht durch den Tag kommst und es gibt einen guten Prüfstein, um herauszufinden, ob du das wirklich glaubst. Nämlich alles, worum du nicht bittest, das glaubst du selbst zu haben. Aber wenn wir erkannt haben, dass wir wirklich nichts Gutes in uns haben, lernen wir wirklich, um alles zu bitten. Um alles. Ja, und darauf kommen wir noch. Ich soll hingehen und anderen das Evangelium weitersagen. Aber ich habe weder die Weisheit, noch den Mut, noch sonst irgendetwas. Ich habe die Situation nicht in der Hand, das Herz der anderen Person nicht in der Hand, nicht mal meins. Ich muss immer um alles bitten. Und je mehr wir unsere Abhängigkeit erkennen und eben in dieser Abhängigkeit und diesem Vertrauen auf Gott leben, ja, desto mehr werden wir beten. Aber das zeigt uns eben auch, dass Jesus, ich komme zurück auf unseren Text, sich hier zurückzieht, zeigt nicht, dass er kein Mitleid mit den Menschen hat. Und auch wenn ich und du uns vor anderen zurückziehen vielleicht mal, um zu beten, dann heißt das nicht, dass wir kein Mitleid oder keine Liebe haben, sondern wir können den Menschen einfach nicht dienen ohne Gebet. Und darum ist es nötig, um ihnen dienen zu können. Nun wünsche ich, dass jeder hier, der ein Christ ist, wirklich das schon verinnerlicht hat. Ich wünsche es einfach jedem, denn diese Kraftquelle schon für sich erschlossen zu haben. Denn wir können davon ausgehen, dass Jesus bestimmt täglich sich Zeit fürs Gebet genommen hatte. Und wenn er eine Bibel hatte oder hätte, dann hätte er auch in der gelesen. Aber das hatte damals nicht jeder. Also war es ihm noch wichtiger, dass sie am Sabbat vorgelesen wurde. Und die Menschen haben viel auswendig gelernt. Und deshalb habe ich eigentlich auch mir jetzt hier überschrieben mit, es geht nicht ums tägliche Gebet, sondern um die tägliche Andacht. Das umfasst eben beides. Nun weiß ich, dass dieses Thema vielen schwerfällt. Und das ist auch ein Kampf. Das ist für jeden ein Kampf, denn das Fleisch sträubt sich ganz naturgemäß dagegen. Das Fleisch will nicht abhängig sein und das Fleisch sträubt sich auch gegen das Beten und Bibellesen. Manche finden keine Motivation, manche tun sich schwer, die Zeit zu finden. Und wieder andere fällt es einfach schwer, diese Zeit gewinnbringend zu gestalten. Manchmal fühlt es sich an, wie auf altem Brot herumzukauen, die Bibel zu lesen, und man gibt irgendwie frustriert auf. Das gibt es alles. Ich möchte einfach ein paar Tipps weitergeben, weil ich mir einfach für jeden wünsche, und es so wichtig ist für geistliches Wachstum, ein paar Tipps, um vielleicht für jemanden, der hier einfach Schwierigkeiten hat, diese Gewohnheit der täglichen Andacht aufzubauen und durchzuhalten. Nur ein paar Tipps, die möglicherweise dem einen oder anderen helfen. Erstens, wir müssen einfach eingestehen, die Sache braucht Training. Ja? Lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht sofort funktioniert. Man muss diese Sache lernen wie jede andere. Lass dich auch nicht entmutigen bei Durststrecken. Das geht jedem so. Ja. Auch manchmal ging es auch mir schon so, dass ich kann mich erinnern, da habe ich das Lukas-Evangelium gelesen und das war wie in der Wüste nach Wasser zu graben. Und dann auf einmal ein anderes Buch wie 3. Mose und es fühlt sich an wie sprudelnde Quelle. Ja, braucht eben auch das Wirken von Gottes Geist und manchmal müssen wir darauf warten. Aber bleib dran, auch bei Durststrecken. Dazu auch, schaffe dir eine Gewohnheit. Ich habe im Internet gelesen, man sagt allgemein, es braucht etwa 60 Tage, um sich eine Gewohnheit im täglichen Sport oder im regelmäßigen Sport anzueignen. Und so braucht auch diese Gewohnheit einfach mehr Zeit. Das ist auch eine Ermutigung einfach zum Dranbleiben. Dann sei bereit, Opfer zu bringen. Sei bereit, den Wecker früher zu stellen oder abends das Handy früher wegzulegen. Diese Gewohnheit ist all diese Opfer wert. Und etwas, was mir sehr wichtig geworden ist, such deinen persönlichen Weg. Manchmal hört man von anderen, wie sie das machen, oh, ich nehme jeden Tag eine Stunde, oder ich lese jeden Tag 4 Kapitel, oder ich lese das und dann noch diesen Kommentar dazu. Und dann baut man sich so ein Konstrukt auf, was man sich als Maßstab setzt, das muss ich schaffen, und dann schafft man das nicht und gibt frustriert auf. Such dir einen Weg, der für dich gut ist. Nimm dir ein Maß an Zeit und an Text vor, das du auch schaffen kannst auf Dauer. Sei es ein Kapitel oder ein Abschnitt, und wenn es dann auch an einem Tag du bei einem Vers hängen bleibst, dann ist das auch in Ordnung. Hilft dir ein Plan oder lieber nicht? Also manche hilft ein Leseplan, ich kann das gar nicht. Oder liegt dir eher morgens oder abends? Es ist schon so, dass in der Bibel oft uns der Morgen empfohlen wird, sage ich mal. Auch Jesus stand extra früh auf. Und das ist oft gut. Aber vor kurzem habe ich ja von der Emerita gehört, von einem Bekannten von ihr, von dem sie sagte, bei ihm ist jeden Abend ab 9 Uhr die Zeit mit dem Herrn. Dann ist es eben abends. Aber solange wir diese Zeit haben, dann ist es gut. Egal wann. Schaff dir eine Gewohnheit, die für dich funktioniert. Und sei auch bereit, abzuwechseln. Wenn es dann abends nicht mehr geht, dann mach es vielleicht morgens. Manchmal hilft es zuerst, seinen Kaffee zu trinken, manchmal auch erst ihn hinterher zu trinken. Und dann noch, der Gerechte fällt 7-mal, aber steht doch wieder auf. Lass dich nicht entmutigen, wenn es ein paar Tage einfach nicht geklappt hat. Und wenn du in 3. Mose wirklich keine Freude mehr daran hast, dann wechsel eben in die Psalmen oder ins Neue Testament. Alles in Ordnung, nur kämpfe um diese Gewohnheit. Und noch ein paar Ratschläge, die ich auch von anderen habe. Ich habe von Georg Müller gelesen, dass er sagte, er hatte auch immer Probleme, dass er viel abgeschweift ist beim persönlichen Gebet. Aber ab dem Tag, wo er angefangen hat, die Bibel betend zu lesen, war das nie wieder der Fall. Das hat mich begeistert, auch wenn ich es bis jetzt noch nicht umgesetzt habe. Aber das nur als Tipp. Manche singen Lieder, um die Gedanken beim Gebet bei der Stange zu halten. Manche führen ein Gebetstagebuch und andere gehen beten beim Spazierengehen. Alles Möglichkeiten. Ich wollte nur einfach ein paar Tipps weiterzugeben für jeden, der damit kämpft, weil diese Gewohnheit so viel Wert in sich trägt. Und ich wünschte mir für jeden, ja, dass er sie wirklich dazu kommt. Gebet, eine Priorität im Leben eines Knechtes Gottes. Und nun sehen wir noch eine dritte Priorität, Verkündigung. Nämlich, also er schleicht sich raus, versteckt sich, betet und Petrus und die anderen suchen ihn und finden ihn endlich und sagen, wo bist du? Alle suchen dich. Und Jesus antwortet darauf eigentlich nichts, sondern er ignoriert, was sie sagen und sagt, lasst uns woanders hinziehen. Nein, wir gehen nicht jetzt zu diesen Leuten, ich muss weiterziehen. Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Auch hier, Verkündigung wird wiederum tatsächlich in dem Fall über diesen Dienst, den ja die anderen erbeten haben, drüber gestellt. Und wir fragen wieder, oder denken uns vielleicht wieder, ja, das muss ja hart geklungen haben für diese Menschen, die doch eigentlich etwas von ihm wollten. Aber seine Begründung ist interessant. Was ist seine Begründung? Denn dazu bin ich gekommen. Wir könnten auch sagen, denn dazu hat mich der Vater gesandt. Und daran erkennen wir eine wichtige Sache, die auch ein Merkmal eines Knechtes eben ist. Ein Knecht ist abhängig von seinem Herrn. Und damit ist er frei von anderen Menschen. Weil er abhängig vom Willen Gottes war, war er nicht abhängig vom Willen der Menschen. Jesus war einer, der viel für andere da war, bereit war, viel zu opfern, um anderen zu dienen. Aber er war keiner, der nicht Nein sagen konnte. Er war keiner, der, oder ja, wie ist das bei uns? Tun wir nicht oft? Wie viel von uns geht es so, dass wir es nicht übers Herz bringen, Nein zu sagen, obwohl es angebracht wäre, weil es einfach Wichtigeres zu tun gäbe? Das ist ja manchmal einfach so. Manche können nicht Nein sagen und ja, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, jeder kann seine eigene Geschichte durchforsten. Und das Problem ist, wir tun das oft nicht deshalb, weil wir so viel Liebe zu diesen Personen haben, sondern weil wir so viel Furcht vor ihnen haben. Weil wir so eine Angst haben, dass sie schlecht von uns denken könnten. Und daran erkennen wir, dass das, was eigentlich so lieb und nett scheint, eigentlich nur ein Eifern um die eigene kleine Ehre ist. Es darf nicht sein, dass irgendjemand schlecht von mir denkt. Es würde ja meine Ehre ankratzen. Und das ist natürlich kein sehr rühmliches Motiv. Jesus war abhängig von seinem Vater und darum nicht abhängig vom Willen der Menschen. Er konnte unterscheiden. Er hat vielen geholfen, aber er konnte unterscheiden, was wann dran ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass er kein Mitgefühl mit den Menschen hatte. Vielmehr wusste er, dass er den Menschen doch nicht so sehr dienen kann, wie durch die Verkündigung. Er hatte nicht zu wenig, sondern zu viel Mitgefühl mit den Menschen, um ihnen das Evangelium vorzuenthalten. Und oft sind wir nicht so gesinnt. Oft tun wir gern die Sachen, um die Leute uns bitten, wo sie Hilfe brauchen. Denn dann sagen die ja vielleicht sogar noch nett Danke und mögen uns mehr. Aber ihnen dann vielleicht hinterher ein Traktat zu geben oder ihnen das Wort zu sagen, da wird es dann wieder kritisch, weil dann halten sie uns vielleicht für einen religiösen Fanatiker und das mögen wir nicht so. Also das eine Problem ist eben eitle Ehre. Und ich denke, ein anderes Problem ist eine Diesseitigkeit, wo wir uns einfach der Welt anpassen und vergessen, dass es noch eine ewige Realität gibt, die weit wichtiger ist, als dass bei meinem Nachbar jetzt gestrichen werden muss, zum Beispiel. Natürlich, hilf ihm, wenn du dafür die Zeit findest, aber dann gib ihm noch ein Traktat hinterher. Diesseitigkeit und eitle Ruhmsucht treiben uns leider oft. Jesus sah die Verlorenheit der Menschen zu deutlich und liebte sie zu sehr, um ihnen nur damit zu helfen, wo sie Hilfe suchten. Und nein, ja, damit, ich hatte vorher gesagt, Nächstenliebe hatte eine hohe Priorität bei ihm. Und ich sage nicht, hört auf, den Leuten zu helfen und sagt ihnen nur noch das Evangelium. Das ist wieder alles, was die Bibel sagt. Nur zwei Stellen aus dem Jakobusbrief. In Jakobus 1,27 heißt es, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Waise und Witwen besuchen ist eine reine, unbefleckte Frömmigkeit. Und dann in Kapitel 2, 15 und 16, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Und der restliche Abschnitt geht dann ja darum, wo es heißt, Glaube ohne Werke ist nichts. Ja? Natürlich sollen wir helfen und Jesus tat das. Es ging nur darum, er hat nicht die Verkündigung hinten angestellt, weil er wusste, dass er damit am meisten helfen kann. Und er hat ja auch nicht aufgehört zu heilen. Er hat bestimmt nicht weniger Gutes und Wunder getan. Er hat es ja dann nur woanders getan. Er hat sich nicht leiten lassen im Sinne von, ich werde jetzt niemand mehr heilen, weil ich muss predigen, sondern ich gehe woanders hin, denn dort habe ich noch nicht gepredigt und dort kann ich auch Leute heilen. In Vers 39, ja. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus und heilte bestimmt auch. Ja, denn Prioritäten sind eben nicht absolut. Das heißt nicht, dass das eine schlecht und das andere gut ist, sondern es heißt, dass das eine wichtig und das andere noch wichtiger ist. Und danach gilt es dann abzuwägen. Ja. Das Beispiel wäre, das heißt nicht, dass man nur noch in reinen Predigern spenden dürfte. Natürlich kann man auch an einen Waisenhaus in Afrika spenden, aber am besten halt an eins, wo dann auch das Wort halt mitverkündigt wird. Ja. Wie sieht es wieder bei uns aus? Eigentlich rede ich schon von uns, aber das steht ja auf meinem Skript. Und du, wie sieht es bei dir aus? Spenden hatte ich schon angesprochen, aber zeigt sich diese Mentalität eines Knechtes eben bei dir und mir auch im Alltag? In der eigenen Verkündigung. Oder kollidieren bei uns mit Sicherheit oft die Motive, Gott gefallen zu wollen und Menschen gefallen zu wollen, wo ja auch Jesus vor dieser Herausforderung stand und diese natürlich mit Bravour gemeistert hat. Lasst uns wie er die Ewigkeit vor Augen haben und die Menschen zu sehr lieben, um ihnen nach dem Mund zu reden. Und lasst uns wie er unsere Abhängigkeit vom Vater erkennen, denn dann, hatte ich schon gesagt, können wir auch wiederum um alles bitten, was uns dazu fehlt. Auch ich bin kein großer Evangelist. Auch ich kämpfe damit und tue mir schwer. Der dritte Punkt hat mir am meisten durchs Fleisch geschnitten, aber es darf und soll durchs Fleisch schneiden, damit Veränderung geschehen kann. Und lasst uns alle darin wachsen. Das war der dritte Punkt. Verkündigung, also es war Barmherzigkeit, Gebet und Verkündigung. Und jetzt sind es natürlich drei Dinge, mit denen man wahrscheinlich so ziemlich jeden Christen, also mindestens mit einem von diesen dreien, kann man jeden Christen beschämen. Jeder von uns versagt in diesen geistlichen Disziplinen. Und darum, wenn wir uns hier das Vorbild des Herrn in Kapitel 1 anschauen, dann müssen wir unbedingt auch daran denken, dass er eben nicht nur zum Vorbild gekommen ist. Er hat nicht nur uns vorgemacht, was wir tun sollen und sagt dann, und jetzt mach's auch. Das sagt er auch, aber nicht nur. Wenn wir uns sein Vorbild in Kapitel 1 anschauen, wo er das Leben lebt, das wir leben sollten, dann müssen wir uns auch in Kapitel 15 anschauen, wo er den Tod stirbt, den wir sterben müssten. Denn sonst ist jeder nur entmutigt. Und darum hat jeder, der heute davon beschämt wurde, was hoffentlich jeder war, auch ich, nicht Grund nach Hause zu gehen und den Kopf hängen zu lassen und eben in Scham und Selbsthass und Selbstmitleid zu vergehen, sondern jeder von uns hat Grund nach Hause zu gehen und Gott zu danken, dass er all deine Sünden und all dein Versagen vergeben hat, Vergangenes wie Zukünftiges, und dich eben liebt, wie du bist, um Christi willen. Jeder von uns sollte sich davon anspornen lassen, aber jeder von uns darf es auch mit der Gewissheit in die nächste Woche gehen, dass er weiter versagen wird. Das verspreche ich euch. Aber eben genau darum ist Christus gekommen, um für uns zu sterben und nicht nur, um uns ein Vorbild zu geben. Und dafür sollten wir danken und ihm die Ehre geben, dass er es vollbracht hat und eben nicht wir. Das steckt ja im Kern des Evangeliums. Wir sind die Sünder, wir sind gottlos gewesen, aber er hat es vollbracht. Und dafür dürfen wir ihn ehren, danken, dass wir angenommen sind, wie wir sind, und auch Hoffnung fassen. Ja. Jeder Christ hat alle Grund, Hoffnung zu haben, dass Besserung und Veränderung eintreten wird. Es gilt nicht einfach zu danken und zu denken, ja, ich bleibe halt, wie ich bin, ist halt so. Nein, wir werden nicht perfekt, aber Christus hat uns auch von der Sünde freigemacht. Und wenn wir daran wirklich glauben und eben unsere Abhängigkeit von Gott erbitten, da geht es wieder darum, diese Abhängigkeit eben, Abhängigkeit erfahren und dann alles von ihm erbitten, so kann dann auch wirklich Wachstum geschehen. Wir müssen lernen, Knechte Gottes zu sein, damit er auch dann durch uns wirken kann. Und mit diesen Worten, mit diesem, hoffentlich dieser Beschämung, diesem Trost und dieser Ermutigung auch, dann darauf zu vertrauen und auch loszulegen, diesen Ansporn, möchte ich zum Ende kommen. Preisen wir den Herrn, dass er wirklich Leute wie uns lieben kann, aber auch, dass er Leute wie uns tatsächlich gebrauchen kann. Amen.